Selbstmitgefühl, was ist das? Selbstmitgefühl ist eine Haltung, die wir versuchen zu kultivieren, indem wir versuchen, uns selber eine innere gute Freundin zu sein oder ein innerer guter Freund, anstatt unser stärkster Feind zu sein. Also wir denken anders, wir fühlen anders und wir handeln dann anders.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Für die meisten von uns ist es ganz normal, anderen die Hand auszustrecken, wenn sie gestolpert sind und am Boden liegen. Wir ermuntern, heben Stärken hervor und strahlen Optimismus aus. Menschen, die mir etwas bedeuten, Mitgefühl entgegenzubringen, ist für mich selbstverständlich, mit Ausnahme einer einzigen Person. Scheitert sie, übe ich harsche Kritik und spare nicht an Vorwürfen. Statt Stärken zu betonen und vergangene Erfolge zu sehen, stechen mir nur ihre Schwächen und Fehltritte ins Auge. Niemand sonst mache ich so runter. Diese Person, zu der ich so unbarmherzig bin, bin ich selbst. Dieser Text stammt aus dem Buch von Dr. Leon Winscheid, Besser fühlen. Und es geht um das Thema Selbstmitgefühl. Ja, und das ist kein Versprecher. Selbstmitgefühl und nicht Selbstmitleid. Was das genau bedeutet, erzählt mir nicht Dr. Leon Winscheid, sondern mein heutiger Gast. Claudia Zeidler ist Diplompsychologin und hat sich unter anderem auf Stressbewältigung, Trauer und Verlust spezialisiert. Sie wird unsere Psychologin im Lanzerhof auf Sylt und ist genau die richtige Gesprächspartnerin für unser heutiges Thema. Herzlich willkommen, Claudia Zeidler.
Danke, Nils. Ich freue mich ganz doll, dass du mich eingeladen hast und dass ich jetzt hier bei dir sein darf und wir ins Gespräch kommen über das Thema Selbstmitgefühl.
Ja, vielen Dank. Ich finde das Thema total spannend. Wir haben ja im Vorwege ein bisschen drüber gesprochen, über welches Thema wir heute reden wollen. Und da kamen wir relativ schnell auf dieses Thema. Mhm. Und ich kannte es tatsächlich durch meine Vorbereitung auf den Podcast mit dem Leon Winscheid. Und ich fand es auch so nett, dass es im Buddhistischen sogar ein Wort dafür gibt, das Tseva. Ich weiß nicht, das kanntest du wahrscheinlich schon. Ich kannte es bisher nur als Klinikshaushaltsrollen. Vielleicht spreche ich es auch total falsch aus. Aber da geht es wirklich um das Thema Mitgefühl für andere, aber auch Mitgefühl sich gegenüber selbst. Und ganz kurz dazu gesagt, es geht ja nicht um Selbstmitleid. Also es ist ja wirklich eine Art von Mitgefühl, wirklich, so im wahrsten Sinne des Wortes. Korrekt?
Absolut korrekt. Selbstmitgefühl hat gar nichts mit Selbstmitleid zu tun, wobei wir das sehr häufig, glaube ich, so in unserem Sprachgebrauch, so in der Alltagssprache zum Teil vielleicht auch verwechseln und wir viel häufiger Selbstmitleid sagen, wobei wir wahrscheinlich eher Selbstmitgefühl meinen. Und es gibt da ganz große Unterschiede. Und Selbstmitgefühl ist ein ganz wichtiges Thema. Also mir persönlich ist es super wichtig, weil es stellt schon auch unser Weltbild ein wenig auf den Kopf, um es nicht zu sagen, komplett. Ja, weil Selbstmitgefühl, was ist das? Selbstmitgefühl ist eine Haltung, die wir versuchen zu kultivieren. Also nicht irgendein Programm, das sich wie automatisiert abfährt, sondern eine bewusste Haltung, die wir kultivieren, indem wir versuchen, uns selber eine innere gute Freundin zu sein oder ein innerer guter Freund, anstatt unser stärkster Feind zu sein. Also wir denken anders, wir fühlen anders und wir handeln dann anders.
Absolut. Ich finde, man kann das ja selbst bei kleineren Kindern schon beobachten, wie die, wenn einer traurig ist, wie die dann intuitiv, also wirklich so zweijährige, dreijährige Kinder dann ankommen und jemanden dann in den Arm nehmen und trösten, so wie sie es selbst gewohnt sind von ihren hoffentlich liebenden Eltern. Mhm. Und das finde ich so spannend, dass man eigentlich eine Art von Mitgefühl schon in früher Kindheit empfinden kann, nur nicht selbst, sich selbst gegenüber. Und ich finde das auch wirklich spannend, weil es irgendwie nicht in unsere Gesellschaft passt, hat man manchmal so das Gefühl. Weil es geht ja immer darum, sei hart zu dir, höher, schneller, weiter. Und wenn du zu lasch zu dir selbst bist und dich nicht selbst genug forderst, dann kannst du auch nichts erreichen. So ist ja so ein bisschen unsere Leistungsdenke. Und das, finde ich, ist ja wahrscheinlich auch Teil des Problems, oder?
Ich gehe erst noch mal auf die kleinen Kinder ein. Weil wir haben in uns alle das Stresssystem, was wir kennen, ne? Kampf, Flucht, Starre. Ja, also als eine physiologische Reaktion auf eine Lebensbedrohung. Mhm. Wir haben aber auch ein anderes System in uns angelegt und das ist das Fürsorgesystem. Das ist wirklich evolutionär in uns angelegt und es hat auch dazu geführt, dass wir überleben, überhaupt als Gemeinschaft. Ja, also was du ansprichst, dieses, was man ursprünglich ja gemeint hat mit Darwin, ne, der Stärkste gewinnt. Nein, der sich am besten anpassen kann.
Absolut an falsch zitiert. Ne? Immer falsch zitiert.
Aber viele denken das. Viele denken, der Stärkste, die Stärkste gewinnt. Aber wenn wir uns anschauen, was Gemeinschaft bedeutet, dass wir fürsorglich sind. Ja, und das ist auch das, was wir im Moment auch in der jetzigen Zeit, in der Corona-Zeit eigentlich sehr vermissen. Die meisten Menschen sagen, wenn sie Normalität ansprechen, sagen sie, sie möchten sich wieder umarmen. Mhm. Ja, sie möchten sich wieder verabreden. Sie möchten, es ist toll, dass wir Online-Kommunikation haben, dass wir skypen können. Das ist alles super, sonst wäre unsere Isolation viel größer. Aber wir möchten einander wirklich in die Augen schauen und wir möchten das auch irgendwie spüren, ne? Die deutliche Reaktion. Und wir möchten einander trösten können und tanzen können und all das. Das sagt, wir sind soziale Wesen. Wir sind keine Maschinen und das ist ganz wichtig.
Absolut. Also ich möchte gar nicht, dass wir zu sehr auf so eine Corona-Geschichte hier eingehen, aber ich empfinde es genauso, wie du es sagst. Also wir hatten jetzt im Herbst, als es zwischenzeitlich einmal irgendwie ganz gut aussah und man dachte, dass man mit der Impfung geschützt ist, hatten wir mal eine Veranstaltung, wo wir dann wirklich auf den Tischen getanzt haben und uns alle umarmt haben dabei. Und es war wirklich so eine Oktoberfest-, Volksfest-ähnliche Stimmung, zwar in einem viel, viel kleineren Rahmen, aber nichtsdestotrotz, es hat einfach wirklich so unglaublich gut getan, weil es sich an das normale Leben einen wieder erinnern ließ. Und da merkte man auch, also im ersten Augenblick, als mein Nachbar dann so seinen Arm um mich gelegt hat beim Tanzen, dachte ich erstmal, was geht denn nun los hier? Und, weil man es einfach gar nicht mehr gewohnt war. Also absolut richtig.
Genau. Aber eigentlich sind wir das von Anfang an. Wenn wir uns überlegen, wenn wir geboren werden als Babys, was brauchen wir denn da? Natürlich brauchen wir was zu essen, wir brauchen Nahrung, wir brauchen sicher auch unsere saubere Windel. Aber wir brauchen vor allen Dingen eins, wir brauchen den Körperkontakt. Das ist ganz wichtig, ne? Frühchen, was macht man mit Frühchen? Die legt man auf die Haut, damit sie den Körperkontakt spüren. Und es gab mal ein sehr gruseliges wissenschaftliches Experiment von Dr. Harlow in der Psychologie. Also das würde man heute gar nicht mehr durch irgendeine Ethikkommission bekommen, man würde es aber auch heute nicht mehr machen. Man hat kleine Affenkinder genommen und hat einmal eine Drahtmutter konzipiert, wie so ein Drahtäffchen, und die hatte Futter. Und man hat aber eine Plüschmutter auch genommen, also mit so einem wirklich schönen Plüschifeld. Und man hat gedacht, dass die Affen sich immer dort aufhalten, wo das Futter ist. Das war so diese alte Vorstellung. Nein, überhaupt gar nicht. Sie waren vollkommen erstaunt. Die Äffchen haben gefressen und sobald sie satt waren, waren sie bei der Mutter, bei der Kuschelmutter. Und wenn sie so ein bisschen erschrocken waren, sind sie immer zu der Kuschelmutter hingelaufen. Und das war so die Initialzündung fürs Rooming In.
Fürs was?
Fürs Rooming In, dass die Babys zu der Mutter kommen, auf den Geburtsstationen. Früher war das so, da wurden ja die Kinder der Mutter erstmal entzogen, nicht lange, aber ne, so nach dem Motto im Schwesternzimmer und dann zum Stillen mal zu den Müttern und wieder ins Schwesternzimmer. Und dann hat man festgestellt, nein, die Babys brauchen die Mutter. Ja, also wir sind ja auch ohne jetzt große psychologische Fässer auch machen zu wollen, aber von der Generation her, wenn wir mal zurückblicken und transgenerational schauen, dann ist die Erziehung Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen, wirklich als Erziehungsratgeber, verweichlich eure Kinder nicht, nehmt sie nicht zu häufig in den Arm. Das war ein Erziehungsratgeber. Ne? Also ihr müsst starke Menschen, starke Charaktere formen Und deshalb bitte nicht zu häufig in den Arm nehmen, nicht zu verweichlichen. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen weitergehen über die Generation hinweg, dann ist es, glaube ich, auch das, womit wir heute zu tun haben, wenn wir über Selbstmitgefühl sprechen, dass wir so alte Gedanken und Befürchtungen noch im Kopf haben. Na, also eine Befürchtung ist zum Beispiel, naja, dann lassen wir uns gehen, wenn wir Selbstmitgefühl praktizieren. Wenn wir selber unsere beste Freundin, ich spreche jetzt mal als Freundin, weil ich ja eine Frau bin, dann machst du gar nichts mehr. Dann isst du den ganzen Tag Schokolade, liegst auf dem Sofa und bekommst nichts mehr hin.
Sag mal, und ist Selbstmitgefühl dann nicht auch irgendwie ein bisschen was Egoistisches?
Nein, gar nicht. Selbstmitgefühl ist gar nicht egoistisch. Egoistisch bedeutet, mir geht's gut, ich nehme alles für mich und die anderen sind mir völlig egal. Also die drei Melonen am Buffet sind meine. Es ist völlig egal, ob jemand hinter mir steht und auch unheimlich gerne eine Melone essen würde. Ja, und wir haben das wirklich als Bild. Ich finde es immer ganz toll, wenn man schon mal geflogen ist im Flugzeug, wenn man sich die Anweisung, die Sicherheitsanweisung anhört, da heißt es immer, setzen Sie sich selber die Sauerstoffmaske auf und dann kümmern Sie sich um andere. Und da haben wir das. Wir haben das ganz häufig an vielen Stellen schon, wo gesagt wird, wenn du für dich gut sorgst, bist du in der Lage, dich um andere zu kümmern.
Aus meiner Sicht geht es ja wirklich auch ein Stück weit um die Bewältigung. Und also wenn einem, wir reden ja, wann brauche ich das Mitgefühl? In der Regel brauche ich das Mitgefühl, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und, oder häufig, sage ich mal so.
Wir brauchen es generell. Du hast ja vorhin so ein bisschen diesen buddhistischen Ansatz angesprochen. Und gehen wir davon aus, dass zum Leben Schmerz dazu gehört. Also nicht das Leben ist komplett nur Schmerz, sondern...
Wo Licht ist, ist auch Schatten.
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und Schmerz gehört dazu. Wir haben verschiedene Schmerzen. Wir haben den körperlichen Schmerz, wir können den emotionalen Schmerz haben, indem wir wütend sind, eifersüchtig, neidisch, traurig, verletzt, gekränkt. All das ist ja emotionaler Schmerz. Es gibt noch andere Schmerzarten, aber damit haben wir zu tun. Und das über die Lebensspanne wird jedem Menschen passieren. Ja, und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir denn damit um? Also das heißt, wie gehen wir mit Emotionen um, mit schwierigen Emotionen um? Oder auch, wenn wir Ziele uns gesetzt haben und diese Ziele nicht erreichen, wie gehen wir damit um? So, und in der Regel gehen wir damit um, indem wir uns sehr stark bestrafen in Form eines inneren, selbstkritischen Monologs, würde ich fast sagen.
Weil Selbstbeschimpfung.
Also absolut Selbstbeschimpfung. Und die Funktion ist Schutz und Motivation. Ja, aber genau das Gegenteil wird erreicht. Und wir haben ganz viele Studien, wir haben über 1000 Studien zum Thema Selbstmitgefühl. Und alle zeigen, dass wir wirklich umdenken sollten. Und zwar in vielen Bereichen, schon allein in der Schule, wenn du Kinder angesprochen hast, schon allein in der Schule herrscht sehr häufig ein hoher Druck. Und es gibt in Amerika Projekte, wo sie in Brennpunktschulen Projekte haben, wo die Lehrer praktisch mit den Kindern Achtsamkeitsübungen praktizieren und Selbstmitgefühl praktizieren. Und sie haben deutlichst weniger Mobbing. Sie haben keine kriminellen Übergriffe mit in Amerika Messer, Waffengewalt. Und es hat sich deutlich verändert. Also es ist ganz spannend, wo wir wirklich, wir haben ganz harte Fakten in den Studien, die sagen, wenn du ein hohes Maß an Selbstmitgefühl hast, und das kann man lernen, man kann Selbstmitgefühl erlernen, dann kommst du über die Lebensspanne besser durch. Das heißt, du bist gesünder, du bist lebenszufriedener, du hast weniger Stress. Und das sind alles Fakten, die wir haben. Aber es ist noch nicht so ganz angekommen, so komplett bei uns, weil halt viele Befürchtungen da sind.
Wir sitzen ja hier jetzt am Anfang des Jahres und ich weiß noch nicht genau, wann wir sie ausstrahlen, diese Folge, aber nichtsdestotrotz, sie wird auf jeden Fall im ersten Quartal sein. Da wird der ein oder andere sich vielleicht noch daran erinnern, dass er sich Neujahrsvorsätze genommen hat. Mhm. Und jetzt würde ich schon trotzdem das ganz gerne mal mit dir so ein bisschen challengen. Wenn du dir jetzt wirklich mal überlegst, du hast dir jetzt vorgenommen, keine Ahnung, zweimal die Woche ins Gym zu gehen oder keine Sahne mehr auf deinen Kaffee zu machen, keine Ahnung was. Und dann machst du es dann doch nicht. So, und genau das, was du eben sagtest, also dieser Punkt, dass man, wenn man zu sich selbst zu nett ist, dass man dann auch nichts erreicht. Wo würdest du denn jetzt vielleicht mal bei diesem Thema auf der einen Seite sich Sachen vornehmen und auf der anderen Seite sie nicht zu erreichen? Wo ist dann diese Grenze zwischen genau das, was die Befürchtung ist, nicht hart genug zu sich selbst zu sein und dadurch nicht zu erreichen? Und wo ist dann das Selbstmitgefühl? Kannst du mir das vielleicht versuchen oder auch unseren HörerInnen versuchen, so ein bisschen klarer zu machen? Weil ich glaube, da fehlt mir noch so dieser Grad.
Okay, dann versuche ich das mal näher zu erläutern. Selbstmitgefühl hat drei Elemente. Das eine ist die Selbstfreundlichkeit, das ist die menschliche Verbundenheit und die Achtsamkeit. Das sind die drei Elemente, die uns immer begegnen.
Okay, also Achtsamkeit Selbstverbundenheit.
Menschliche Selbstverbundenheit.
Und Freundlichkeit.
Genau, gemeinsames Menschsein bedeutet, dass es etwas gibt, was alle Menschen gemein haben. Zum Beispiel, dass Schmerz zum Leben dazu gehört, ne? Dass wir schwierige Situationen haben, vielleicht auch, dass wir ein Ziel uns vorgenommen haben, das wir nicht sofort erreicht haben. Das kann ja auch dazu gehören. Und die Selbstfreundlichkeit ist dieser Dialog, ne? Wie begegnen wir uns selber? Und wenn wir jetzt diese Situation nehmen, du hast auf der Silvester hast du dir vorgenommen, du möchtest keine Sahne mehr auf den Kaffee nehmen. Oder du möchtest wie im Januar bei so vielen 5 bis 10 Kilo abnehmen. Ne? Also so ein bisschen das Weihnachtsgewicht wieder verlieren. Dann ist das erstmal ein Vorsatz und in der Regel entsteht der sehr im Kopf. Und Selbstmitgefühl ist nicht nur im Kopf, sondern ist vor allen Dingen auch eine Herzensbildung. Ne? Also etwas, wo wir auch den ganzen Körper mit einschließen und nicht einfach sagen, das sind meine Ziele in dem und dem Zeitraum, ne? In einer Woche 5 Kilo abnehmen.
Sehr realistische Ziele.
Ja, oder sonstiges. Das ist so dieses Schwarz-Weiß-Bild, das ist dieses Entweder-Oder-Bild. So, und jetzt habe ich dieses Ziel und habe Silvester beschlossen. Und in der ersten Woche habe ich mein Ziel nicht erreicht. Was mache ich in der Regel? Ich beschimpfe mich selber. Das hast du wieder nicht geschafft. Schau mal. Und so geht es weiter. Die ganzen Misserfolge vielleicht meines Lebens können sich gedanklich ganz schnell anreihen. So, und ich fühle mich schlecht. Und wenn ich mich schlecht fühle, kann es sein, dass ich unbedingt die Schokolade brauche. Dann habe ich emotionales Essen. Und wenn ich die Schokolade esse, dann kann ich auch die Sahne auf den Kaffee machen. Das macht nämlich überhaupt gar nichts mehr. Und schwupp, ist es weg, das Ziel. Ich fühle mich schlecht, ich habe nichts erreicht. Mhm. So, wenn ich jetzt aber Selbstmitgefühl kultiviere, dann sage ich, okay, ich schaue mir die ganze Situation an und spreche zu mir innerlich wie meine beste Freundin, aber wirklich Freundin, eine echte Freundin, der ich alles erzählen kann. Na, wir sitzen am Küchentisch und ich sage, ich habe mir vorgenommen, ich möchte keine Sahne mehr auf dem Kaffee haben. So, und meine beste Freundin, die wird mich nicht so beschimpfen, wie ich mich selber beschimpfe. Die würde sagen, okay, schau, eine Woche von vielen Wochen des Jahres ist gerade vergangen. Was hältst du denn davon, wenn du dranbleibst? Es macht gar nichts aus, dass du die erste Woche dein Ziel nicht erreicht hast. Bleib dran, versuch es. Was kann hilfreich sein? Was brauchst du wirklich, um dein Ziel zu erreichen?
Gut, das heißt also, die Maßregel ist, man muss sich überlegen, wie man selbst zu sich wäre, wenn man nicht sich selbst beschimpfen würde oder besprechen würde, sondern so, wie man seine besten Freundinnen beraten würde in der gleichen Situation. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist unter anderem ein Aspekt. Also wir können Selbstmitgefühl erlernen und die Christine Neff, das ist eine Psychologieprofessorin, und der Chris Germer, der ist klinischer Psychologe, die haben schon Mitte der 90er Jahre dazu geforscht und haben auch einen Kurs entwickelt, so einen 8-Wochen-Kurs, ja, wo man das erlernen kann. Aber man kann es auch auf andere Weise erlernen. Ich wollte nur sagen, es ist nicht so, einer hat und der andere nicht und dann schade, wer es nicht hat, sondern wir können es kultivieren, wir können es erlernen. Und unter anderem ist ein Weg der Praxis im Alltag ist, sich zu überlegen, was würde wirklich meine beste Freundin, mein bester Freund tun? Und die würden nicht sagen, bleib immer auf dem Sofa liegen, ess täglich nur Schokolade und verfolge deine Ziele nicht. ja, sondern sie würden sagen, schau, was dir wichtig ist. Sie würden sagen, okay, wenn es dir jetzt nicht gut geht, du würdest über deine Gefühle sprechen. Na, und das ist vielleicht auch, wenn wir bei diesem Bild bleiben, so vom Küchentisch, sage ich immer dazu, stell dir vor, du hast wirklich ein Projekt und du hast dein Ziel, was du dir selbst gesteckt hast, ob es jetzt ein realistisches Ziel ist oder nicht. Meistens sind sie sehr hoch gesteckt, die Ziele, die wir haben. Und du hast es nicht erreicht. Und jetzt stell dir vor, du gehst zu einem Freund, der sehr hart ist. Und du erzählst ihm das. Und er macht dich eigentlich noch mehr fertig. Wie oft würdest du denn zu ihm gehen, wenn es dir schlecht geht?
Wahrscheinlich nicht so oft.
Nicht so oft. Wenn du jetzt aber zu einem wirklich guten Freund gehst und der dich kennt und du ihm das erzählen kannst, das heißt, er würde auch erstmal zuhören. Und zuhören heißt, die ganze Situation so zu benennen, wie sie ist. Der innere Kritiker, den wir haben, der sagt in der Regel immer die gleichen Sätze. Der ist nicht oder fast gar nicht kreativ. Der sagt immer, das kannst du nicht, du musst das, da hast du versagt, da hast du versagt. Also immer die gleichen Sätze, egal in welcher Lebenssituation du dich befindest. Und dann achte mal auf den Tonfall. Und das ist auch schon spannend, sich mit Selbstmitgefühl zu beschäftigen, überhaupt erstmal wieder so Kontakt aufzunehmen, ne, zu sich und da mal bewusst hinzuhören. Ah, was sagt der denn immer? Was sagt die Stimme immer? Und wie ist denn der Tonfall? Ah ja, und das kann man sich auch mal aufschreiben, das kann man sich ruhig mal notieren.
Und dann kann man ihn ja auch mal korrigieren. Hey, hast schon mal gesagt, das kenne ich schon von dir.
Genau, kann man. Und man kann vor allen Dingen ganz freundlich mit ihm umgehen. Man kann wirklich, und wir versuchen ja, das, was wir nicht mögen, zu bekämpfen. Das heißt, wir versuchen in der Regel auch, diesen Kritiker in uns zu bekämpfen. Und was haben wir, wenn wir Kampf haben? Wir haben unheimlich viel Stress. Unser Körper reagiert darauf. Chronischer Stress führt zu Ängsten, Depressionen und vielen anderen Erkrankungen. Ja, und die längste Beziehung haben wir mit uns. Die längste Beziehung unseres Lebens haben wir mit uns.
Ich hoffe, es ist eine gute. Ich habe eine Frage mal, die mich in dem Zusammenhang wirklich mal sehr interessieren würde. Wenn du jetzt sagen würdest, so rein von der Sache her, jetzt mal nicht so Frauen, die so bitchy sind, sondern grundsätzlich, was würdest du sagen, sind die mitfühlenderen, das mitfühlendere Geschlecht, Männer oder Frauen?
Ich glaube, dass...
Also Mitgefühl, nicht Selbstmitgefühl, sondern reines Mitgefühl.
Mitgefühl, schon, Frauen werden anders sozialisiert. Ja, Frauen, auch geschichtlich gesehen, werden in der Regel so sozialisiert, dass sie, also, und sie kümmern sich ja auch um die Kinder, also eine Frau, wenn wir wieder bei den Babys sind, dieser Körperkontakt produziert Oxytocin, das ist unser Bindungs-, Vertrauens- und Zuversichtshormon. Also insofern sind Frauen schon auch fürsorglicher und versorgender. Aber jetzt kommt auch ein bisschen die Forschung, die sagt, es muss nicht unbedingt immer nur die Mutter sein. Ja, also wir haben den Männern zum Teil, muss ich sagen, ein bisschen Unrecht getan, weil Männer sehr fürsorglich sein können. Sehen wir es mal als etwas Menschliches, ne? Wir haben das Stresssystem, aber wir haben auch das Fürsorgesystem. Ja, ein Mann kann auch sehr fürsorglich sein. Nur Männerfreundschaften gestalten sich oft anders. Die Frauenfreundschaften sind oft so, dass sie ganz schnell viel miteinander sprechen. Und Männer machen erstmal was. Die müssen gemeinsam ein Hobby haben. Und über die Tätigkeit und das Hobby kommen sie dann häufig ins Gespräch. Und dann, glaube ich, trauen sie sich auch ein bisschen über ihre Gefühle zu sprechen.
Das, was ich so interessant finde, ist, was ich jetzt einfach wirklich mehr und mehr sehe, ist die, ich sage jetzt mal, Zerrissenheit von vielen Frauen, weil sie versuchen, so vielen Rollen gerecht zu werden. Das ist dann häufig so, dass sie dann irgendwie ihre Rolle als Mutter haben, ihre Rolle als Partnerin des Mannes, ihre Rolle als dann vielleicht auch noch einen Beruf auszuüben, dann aber auch noch innerhalb ihrer Familie, keine Ahnung, sich vielleicht um ihre Eltern zu kümmern oder keine Ahnung was so. Also von daher merke ich, das ist vielleicht in der Natur der Sache, dass häufig diese Aufgaben an der Frau hängen bleiben und dadurch eben halt diese verschiedenen Rollen ausgefüllt werden müssen. Nichtsdestotrotz habe ich so das Gefühl, dass die Frauen dann noch viel, viel härter mit sich selbst ins Gericht gehen. Vielleicht liegt es an diesen vielen Rollen, vielleicht liegt es aber auch trotzdem daran, dass sie eigentlich für mich die Mitfühlenderen, das mitfühlendere Geschlecht sind und deswegen diese Diskrepanz zwischen Mitgefühl gegenüber anderen und Fürsorge gegenüber anderen und Fürsorge und Mitgefühl gegenüber sich selbst, einfach so eine, die Kluft wirkt für mich als außenstehender Mann deutlich größer, als es bei Männern mir auffällt, ehrlich gesagt. Ist das etwas, was du irgendwie bestätigen kannst oder ist das ein subjektiver Eindruck oder wie würdest du das sehen?
Also Frauen sind sehr kritisch mit sich. Mhm. Und haben sehr starke und viele innere Kritiker in sich. Ich glaube aber, da kommt noch was anderes dazu und das ist der Aspekt des Perfektionismus. Und wenn du viele verschiedene Aufgaben hast, Mutter sein, Frau sein, Kollegin sein oder ne, vielleicht auch Chefin sein.
Den Haushalt schmeißen.
Alles, ne? Und du hast diesen Anspruch, ich sag mal wie früher, perfekt zu sein. Und es wird uns auch leider vorgegaukelt, dass alles perfekt sein muss. Ich bin überhaupt keine Freundin von Perfektionismus. Überhaupt gar nicht, weil Perfektionismus ganz häufig genährt wird aus der Angst. Ne, wir haben also eine Idealvorstellung und die wird uns auch durchaus gut verkauft. Als perfekt alles, perfekt, ja. Aber wir haben auch den Ist-Zustand. Und sehr selten ist Idealzustand und Ist-Zustand eins. In der Regel gibt es immer eine Diskrepanz. Und damit umzugehen, mit dieser Diskrepanz leben zu können, das finde ich ganz wichtig. Weil selbst wenn du den perfekt gedeckten Tisch hast, wie lang ist die Freude? In der Regel ganz kurz. Mhm. Weil irgendwie kommt da wieder der Blick und das könnte 0,2 Millimeter links liegen.
Ja, nicht nur das. Ich finde das, was du sagst, dieses Thema der Perfektion, ich meine, In meiner Kindheit war es noch die Hausfrau mit der Ardo-Goldkant-Gardine. Mhm. Das werden die jüngeren Hörer wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber nichtsdestotrotz, also, und die Situation, Jakobs Krönung, alle sind zum Kaffee eingetragen und keiner schmeckt den Kaffee und dann holt auf einmal die andere perfekte Hausfrau, holt dann, genau, dann die Jakobs Krönung und dann schmeckt allen der Kaffee. Also, so Dinge, an denen man so gemessen wird, das ist ja heute tausendmal schlimmer geworden, weil jeder irgendwie die perfekte Acai-Bowl dann irgendwie sich morgens oder das perfekte Oatly-Frühstück sich dann irgendwie fertig macht und das dann einfach mit allen teilt. Also diese gefakte Perfektionismus, der mir über die sozialen Medien jetzt nochmal geteilt wird, ist ja noch viel, viel schlimmer als die Goldkante von früher. Also von daher würde ich sagen, ist der Druck des Perfektionismus größer als jemals zuvor.
Und es ist nicht selbstfreundlich, ne? Weil die Frage ist ja, wenn du so eine perfekte Bowl hast, dann hast du diese perfekte Bowl. Die entscheidende Frage ist, kannst du sie auch wirklich so genießen und schmecken? Oder machst du das Foto, um es zu posten? Na, also.
Keine Ahnung, die Frage geht an Kai Pflaume raus. Also ich weiß es nicht.
Ja, aber wir haben wirklich verschiedene Rollen und das Rollenbild hat sich drastisch verändert. Das Rollenbild der Frau in den letzten Jahrzehnten. Weil früher, was du angesprochen hast, war die Frau in der Regel Hausfrau und Mutter. Ne? Die zwei wichtigsten Fragen im Leben einer Frau nach Dr. Oetker in den 50er, 60er Jahren. Was ziehe ich an und was koche ich meinem Mann? Mhm. Ja, das hat sich ja total verändert. Und wenn du dann noch diesen Anspruch hast, wie früher halt perfekter Haushalt, perfekte Mutter, was ja so unterschwellig, also oft im Unbewussten als Glaubenssatz irgendwo noch mitschwingt, dann haben wir einen massiven Stress, einen ganz, ganz großen Stress. Und das ist auch, also die WHO hat wirklich das 21. Jahrhundert bezeichnet als das Jahrhundert, das sich mit dem Thema Stress auseinandersetzen muss. Und wenn wir jetzt selbst Mitgefühl uns anschauen und wissen, okay, ich versuche, Rollen gerecht zu werden, hinterfrage aber auch, was will ich wirklich und was brauche ich wirklich? Dann gehört dazu auch manchmal ein Nein.
Würdest du sagen, dass du mit dieser Übung, die du erzählt hattest, sich einfach so zu überlegen, wie würde eine wirklich gute Freundin reagieren? Du hattest ja diese drei Komponenten dann da eben halt genannt. Würdest du sagen, dass du mit dieser Übung die drei Komponenten abdecken kannst, oder gibt es für jede Komponente eine andere Übung? Also wir hatten dieses Thema der Freundlichkeit und
Menschliche
menschliche
Verbundenheit.
Verbundenheit. Also gerade das Thema menschliche Verbundenheit, kann man das sich selbst gegenüber machen?
Ja, das kann man. Wenn wir das Thema nehmen mit dem Ziel, was ich nicht erreicht habe, dann weiß ich, in diesem Moment, gerade jetzt in dieser Sekunde, gibt es Tausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen, die ihre Ziele nicht erreicht haben. Und wenn ich mich gedanklich damit verbinde, das heißt, mir das bewusst mache, dann isoliere ich mich nicht. Ja, wir neigen dazu, wirklich, ich komme noch mal ein bisschen auf dieses Stresssystem, was wir haben. Ne? Stress kennen wir alle, stellen uns so diesen Tiger vor, gegen den wir kämpfen oder vielleicht doch besser flüchten. Ja, und wenn es zu viel wird, dann gehen wir in die Erstarrung. Und früher war das ja auch so, dass wir körperlich dann, wenn wir kämpfen oder flüchten, uns körperlich betätigen und dadurch die ganzen Stresshormone abbauen. Heutzutage ist eigentlich viel mehr unser Selbstbild bedroht durch viele Quellen, die wir haben. Ne? Zeitdruck, Leistungsdruck, hoher Anspruch, wir vergleichen uns viel. Und das Selbstbild, wenn das bedroht ist, dann gehen wir gegen das, was uns bedroht. Das heißt, wir attackieren unser Selbstbild. Und wenn ich mir den Stress, der nach innen gerichtet ist, anschaue, dann ist Kampf nach innen gerichtet Selbstkritik. Dann ist Flucht nach innen gerichtet Isolation. Ich ziehe mich, ne, zurück, isoliere mich von anderen. Und dann ist die Erstarrung nach innen gerichtet wie Grübeln, permanentes Gedankengrübeln.
Aber was macht man da? Also jetzt,
Ja?
ich
Bleiben
kenne
wir.
das. Ja, Entschuldigung, mach du mal weiter.
Sorry, bleiben wir dabei bei dem Bild. Das heißt, ich bin bei meiner besten Freundin und die beste Freundin, die hört mir auch erstmal zu. Dann wird sie freundlich mit mir sprechen. Das ist die Freundlichkeit. Und sie wird sicher sagen, du bist nicht die Einzige.
Das ist die menschliche Verbundenheit.
Das ist mir auch schon passiert. Weißt du noch damals, als ich das und das mir vorgenommen habe, habe ich auch nicht sofort in einer Woche
Naja, aber das,
geschafft.
entschuldige, wenn ich muss da
Ja?
trotzdem einmal kurz
Ja.
einhaken. Das ist mir auch schon passiert. Wir reden, sind ja immer noch im
Ja.
inneren Monolog.
Ja.
Und wenn ich sage, das ist mir auch schon passiert, dann denke ich nochmal doppelt: Meine Güte, der Loser, das ist dir schon dreimal passiert.
Ja, genau. Aber in dieser Sekunde gibt es ganz viele Menschen, denen es auch passiert ist. Und dieses Gefühl, gelost zu haben, versagt zu haben, bedeutet, gerade jetzt, in diesem Moment, gibt es Millionen Menschen, die sich fühlen, als ob sie versagt hätten. Ja, du bist da nicht allein. Und das ist nicht nur einfach so drüber gestreut, weißt du, so wie Glitzer, so positives Denken, alles wird gut, sondern das ist in dem Moment wirklich, wenn wir es üben und praktizieren, öffnen wir unser Herz und sagen, ja, in diesem Moment, gerade auf diesem Planeten, wo wir sind, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die genauso fühlen.
Okay,
Darf ich
das war die
mich?
Verbundenheit.
Ja?
Freundlichkeit, Verbundenheit und der dritte Punkt,
Achtsamkeit.
die Achtsamkeit.
Und die Achtsamkeit ist ja, was spüre ich jetzt? Du spürst dieses Gefühl des Versagens. Du kannst es halten mit der Freundlichkeit. Ja? Und dann kannst du dich selber fragen, was brauche ich jetzt? Und es kann manchmal ganz wie lapidar eine Tasse Tee sein. Das kann sein, dass ich einmal um den Block gehe. Das kann sein, dass ich einen Hund streichle, dass ich ein bestimmtes Musikstück höre. Das kann sein, dass ich mir sage, okay, ich mach weiter. Ich überlege mir, na, wie kann ich das Ziel erreichen mit der Sahne auf dem Kaffee? Oder was kann ich daraus lernen, auch wenn ich Fehler gemacht habe? Was ist da passiert? Was kann ich daraus lernen? Und in dem Moment, wo ich sage, was lerne ich daraus, gehe ich weiter. Ich bleibe nicht auf derselben Stelle stehen.
Es ist ganz interessant, was du sagst, weil ich formuliere es für mich ein bisschen anders, aber ich bin, man würde wahrscheinlich sagen, ein sehr schicksalsgläubiger Mensch. Also ich bin der festen Überzeugung, everything happens for a reason. Und von daher ist es sehr häufig, dass mich Rückschläge natürlich nicht glücklich machen, aber ich sie auch irgendwie so ein bisschen dann, ich sage es mal, von mir abputze und dann sage, weitermachen und für irgendwas wird es schon gut gewesen sein. So, und Was ist das? Das ist ja auch kein Selbstmitgefühl, sondern das ist im Grunde genommen eigentlich eine andere Art, mit diesen Themen umzugehen. Aber ich persönlich lebe damit ganz gut.
Ja, naja, wenn du sagst, das passiert, dann erkennst du ja an, dass es passiert ist. Das ist ja schon mal Akzeptanz. Ne? Es ist passiert und wenn du sagst, du schüttelst es ab, das wäre eher so spannend, wie schüttelst du das denn ab? Aber in dem Moment, wo du sagst, für irgendwas wird es gut sein, hast du ja schon inbegriffen, dass du irgendeine Lehre daraus ziehst. Und Lehre ist nicht gemeint mit strafendem Finger,
Überhaupt
sondern
nicht.
du wirst daran wachsen. Und wir wissen ja auch, dass Menschen durch Krisen wachsen. Ne? Wir wachsen nicht, indem wir jeden Tag am Swimmingpool liegen. Wir wachsen durch die Ereignisse, die uns herausfordern. Ne? Das ist diese Anpassungsfähigkeit zu schauen, ne? Wie können wir uns auf ein anderes Level bringen auch? Welche Fähigkeiten können wir kultivieren? Ja, also insofern finde ich, sind da schon auch gewisse Ähnlichkeiten. Wenn du da noch freundlich innerlich mit dir sprichst, dann.
Ich bin sehr nett zu mir meistens. Sehr, also wirklich sehr nett. Ist Selbstmitgefühl, würdest du sagen, Ersatz für das Mitgefühl von Freunden und Familie?
Nein, Ersatz wäre ja traurig, ne? Wenn wir sagen, wir machen jetzt alles alleine, ich brauche euch nicht, dann wäre das ja nicht das, was wir möchten. Wir sind ja.
Außerdem würde man im Zweifelsfall vielleicht gar nicht die Bandbreite von echten Freundinnen kennen, wie sie reagieren würden.
Also wir brauchen einander unbedingt, aber wir können uns selber trösten und freundlich mit uns sein, wenn andere uns nicht trösten können. Und Selbstmitgefühl ist aber nicht nur Trost, sondern Selbstmitgefühl versetzt uns in die Lage, wirklich mit schwierigen Situationen und Emotionen umzugehen. Ja, also wir haben jetzt schon mal Versagen, wir angesprochen, na, wir können aber auch sagen, wenn wir enttäuscht werden selber, wenn wir gekränkt werden, wenn wir verlassen werden, wenn wir sehr wütend sind. Ja, zum Beispiel, oder sehr, sehr traurig sind, dann viele Menschen haben Angst, dass sie von diesen Emotionen, sehr starken Emotionen, wie überflutet werden. Und was hat man früher gesagt? Man hat gesagt, ihr müsst eure Gefühle kontrollieren. Ist Deckel drauf. So, und dann überleg dir mal, wie lange so ein Deckel hält, wenn du den Deckel drauf hast und die Herdplatte ist auf 12. Das fliegt dir irgendwann um die Ohren. Und dann kann es halt, ne, zu seelischen Erkrankungen führen. Es kann aber auch zu körperlichen Erkrankungen führen. Wenn du das, ne, wenn man sich ab dem Hals hier trennt und sagt, der Körper, der das ja spürt, also der Körper ist die Bühne unserer Gefühle, sagte Damasio. Damit nehmen wir Gefühle wahr mit unserem Körper. Und wenn wir uns hier abtrennen, dann spüren wir wollen wir die Gefühle nicht spüren und dann wollen wir unseren Körper nicht spüren. Aber das geht doch nicht einfach so in die Umwelt. Das bleibt doch. Es bleibt im Unbewussten und irgendwann kann es durchaus sich körperlich manifestieren. Muss nicht, aber kann. Ja, und heute sprechen wir davon, dass wir Gefühle regulieren. Das heißt, wir nehmen sie wahr, wie unter der Dusche. Du musst ja erstmal merken, welche Temperatur hat denn das Duschwasser, bevor du es regulieren kannst. Also wir spüren sie erstmal und dann versuchen wir sie zu regulieren. Und das lernen wir auch damit, indem wir, ne, mit Freundlichkeit versuchen, Gefühle zu regulieren und sie zu halten.
Ich würde ganz gerne noch mal mit dir eine kleine Übung machen. Oder was heißt Übung? Das klingt auch schon wieder so lehrerhaft. Aber ich würde das gerne mal zur Abgrenzung mal drei weitere Begriffe hier reinbringen. Wir haben den Punkt 1, den wir zwar am Anfang schon angesprochen haben, aber trotz allem würde ich ihn noch mal gerne mit dir ein bisschen reflektieren. Das Thema Selbstmitleid. Das zweite ist das Thema Selbstkritik. Und das dritte Thema ist das Thema Selbstwertgefühl. Und dann diese drei Dinge mal im Vergleich zum Selbstmitgefühl, nicht unbedingt zur Abgrenzung nur, sondern auch, was es vielleicht auch für eine Auswirkung hat. Und da fangen wir doch gleich mal mit dem ersten an, wenn ich jetzt das Thema Selbstmitleid nehme. Also jemand, der ein selbstmitleidiger Mensch ist, würde ich jetzt sagen, ist für mich nicht unbedingt der Inbegriff von diesem Achtsamkeit und Selbstfreundlichkeit, sondern eigentlich ist das ja fast, zumindest so wie ich diesen Begriff verstehe, etwas, wo man sagt, okay, der ist ja eigentlich in seiner persönlichen Abwärtsspirale dann so ein bisschen drin. Oder wie würdest du es beschreiben?
Also, das stimmt, absolut. Selbstmitleid, sage ich immer, ist keine gute Idee. Und wenn Selbstmitleid, bitte nicht länger als 3 Tage und danach damit aufhören. Weil Selbstmitleid isoliert uns. Ne? Selbstmitleid, da denke ich bin der arme Schlumpf. Allen anderen geht's besser. Alle anderen sind Glückspilze, ich bin der arme Schlumpf. Ja, das heißt, das isoliert uns, das trennt uns von anderen. Wir haben aber auch so eine innere Kontoführung, wenn wir meinen, allen anderen geht's besser. Vielleicht hast du das auch schon mal beobachtet. Menschen, die sehr viel Selbstmitleid haben, die haben durchaus mehr oder weniger offensichtlich eine Anspruchshaltung. Weil wenn du der glücklichste Mensch auf dieser Welt bist und ich bin das ärmste Würmchen, dann denke ich, musst du dafür sorgen, dass es mir besser geht, weil du hast ja viel mehr.
Ich habe da meinen Spruch zu, ja, unter jedem Dach ist ein Ach, also von
Genau,
daher.
genau. Ja, also Selbstmitleid macht uns nicht zu netteren Menschen. Das führt auch wirklich in eine Abwärtsspirale, ne? Weil wir uns ja isolieren von anderen.
Also auch eine Art von Neid, die damit ein bisschen vielleicht manchmal auch verbunden
Das
ist.
kann, ja, Wut auf alle Fälle, Neid, Wut, ne? Anderen geht's viel besser und der Blick verändert sich ja, ne? Das ist ja, unsere Wahrnehmung kann sich so verschieben, dass wir gar nicht sehen, dass es den anderen vielleicht auch mal schlecht geht, sondern wir meinen, die haben ja alles, die können alles, allen, ne? Es fällt ihnen alles so zu. Und das führt zur Verbitterung.
Das ist
Angst, Depression, Verbitterung.
diese Aussage, warum passiert das immer mir?
Genau. Ja. Oder ich finde so einen Satz, warum soll es dir besser gehen als mir, auch nicht freundlich.
Auch nicht freundlich, aber nicht unbedingt selbst Mitleid,
Nee,
oder?
nicht Selbstmitleid, aber er ist nicht freundlich.
Wenn wir jetzt in dem Thema Selbstkritik
Ja.
jetzt wiederum gehen, wenn ich ein gut trainierter Selbstmitgefühl-Mensch bin, ist Selbstkritik dann trotzdem angebracht?
Naja, Selbstkritik würde ja wahrscheinlich stattfinden. Die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Na, also oder selbstkritisch zu sein, ist ja die Frage, vernichte ich mich dann innerlich? Ne, sitze ich an dem Küchentisch und der andere darf noch mal draufhauen oder kann ich mein Verhalten reflektieren? Ganzheitlich, mit mehreren Perspektiven. Und es geht besser, wenn ich freundlich bin mit mir. Und dann übernehme ich auch Verantwortung. Das ist ganz spannend. Ich übernehme Verantwortung eher für mein Handeln. Ich kann eher auch mal Fehler zugeben, anstatt, ne, dass ich immer in irgendwelchen Angriffs- und Abwehrspiralen bin. Und ja, ich gehe anders mit Fehlern um. Und das finde ich wiederum auch wichtig, so wenn wir Richtung Achtsamkeit in der Wirtschaft gucken, zum Beispiel. Ein ganz spannendes Thema, weil viele arbeiten ja an Fehlerkulturmanagement, was ich extrem wichtig finde in Unternehmen zum Beispiel auch, aber auch in kleinsten Unternehmen wie einer Familie. Ja, und aber wenn ich anders mit Fehlern umgehe, das heißt auch eine andere Haltung, ein anderes Menschenbild entwickle und davon ausgehe, dass Fehler nicht absichtlich gemacht werden, sondern dass Fehler passieren und dass es für alle die Chance ist, etwas draus zu lernen. Also man muss nicht alle Fehler selber nochmal wiederholen, sondern man kann wirklich draus lernen. Dann ist das eine Haltung, die wirklich von unten und vom innen heraus verändern kann. Ja?
Ich würde schon sagen, dass ich persönlich für mich sage, dass ich schon sehr selbstkritischer Mensch bin, aber wie du sagst, wahrscheinlich in einer mir gegenüber freundlichen Art und Weise. Aber mir hilft das teilweise, also nicht nur teilweise, ich würde ganz definitiv sagen, da wo ich schon selbst an mir Kritik geäußert habe und dann jemand diese Kritik noch bei mir anbringt, würde ich sagen, hilft mir manchmal, weil ich mich dann schon selbst damit auseinandergesetzt habe. Und dadurch diese Kritik dann nach dem Motto, ja, weiß ich schon, so ein bisschen ist. Ich komme mit Kritik, die ich schon im inneren Monolog sozusagen hatte, viel besser zurecht, als wenn mich eine Kritik völlig überrascht.
Hast du dann den Schmerz der Selbstkritik schon vorweggenommen und hast
Wahrscheinlich.
dich schon ein bisschen dran gewöhnt? Naja, ich finde, also manchmal denkt man ja, wenn man das alles schon mal gedanklich durchgespielt hat, dann fühlt es sich nicht mehr so schlimm an. Das kann auch möglicherweise funktionieren, aber nicht in allen Lebenslagen und nicht mit allen Emotionen. Und ich glaube, in Bezug auf Kritik sollte man schauen, gerade so Kritik von anderen, dass wir das oft mit unserer Person gleichsetzen. Also nicht mit unserem Verhalten. Ich habe da etwas gemacht, was man vielleicht noch verändern kann, sondern ich bin. Und dann wird es schwierig. Na, wenn du Kritik gleichsetzt, eine Situation, die nicht so gut war, und sagst, der ist so und so, damit stempelst du eine Person ab. Und ich glaube, dass wir das auch häufig befürchten. Das hat so was Vernichtendes. Ich bin falsch. Ich bin nicht richtig. Und damit kommen wir dann schon auch zu Schamgefühlen, ne? Und wirklich ja sehr schmerzhaften Gefühlen. Wir sollten öfter überlegen und uns bewusst machen, dass wir viele innere Anteile haben und dass eine Situation nicht eins zu eins sofort auf die ganze Person und Persönlichkeit Rückschlüsse übrig lässt. Das sollten wir schon ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, aber du weißt dann ja schon, was kommt. Vielleicht kann es dir dann auch ein Gefühl von Kontrolle geben und du sagst, ah, kenne ich schon, kannst weitermachen.
Aber damit hast du mir die perfekte Steilvorlage für den dritten Punkt des Selbstwertgefühls gegeben. Das heißt also, du hattest ja eben gerade schon gesagt, wir dürfen dann nicht einzelne Kritik gleichsetzen mit so bin ich einfach, was wahrscheinlich dann ja zwangsläufig eine Auswirkung auf mein Selbstwertgefühl hat, oder?
Naja, Selbstwertgefühl beinhaltet ja häufig, dass wir uns, also wir vergleichen uns mit anderen. Und wenn wir uns super gut fühlen, vielleicht überdurchschnittlich, außergewöhnlich, dann haben wir einen hohen Selbstwert. Wenn wir tolle Erfolge haben, haben wir einen hohen Selbstwert. Das heißt, dieses Selbstwertgefühl, was wir so üblicherweise kennen, ist immer an Leistung gebunden. So, und was passiert, wenn es dir mal nicht so gut geht? Also ich habe das wirklich häufig gehabt. Ich habe in der Onkologie gearbeitet und ich weiß, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, wenn du eine Erkrankung hast, wie zum Beispiel eine Krebserkrankung, von jetzt auf gleich ist das Leben anders. Und wenn du dann dich durch Erfolge definierst und dass du immer besonders warst, anders als andere, dann kann es sein, dass du nicht nur diese schwere Lebensphase hast, sondern dass du plötzlich auch einen massiven Einbruch des Selbstwertgefühls hast. Ja, also er ist dieses Selbstwertgefühl, wie wir es heutzutage kennen und wie wir es wirklich entstehen lassen, indem wir uns vergleichen, die anderen abwerten, uns erhöhen und nur an Leistung koppeln, ist es sehr fragil. Wir sehen gar nicht, dass wir eigentlich über ganz dünnes Eis gehen. Und das ist halt das andere, wenn wir selbst Mitgefühl üben, dann können wir ein sehr stabiles, sicheres Selbstwertgefühl entwickeln, weil wir unseren Wert nicht an die Leistung koppeln.
Würdest du sagen, dass wenn man insgesamt dazu tendiert, auch viel Mitgefühl zu geben, dass das die Menschen sind, die vielleicht es dann auch leichter haben werden, das Selbstmitgefühl zu entwickeln?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde das nicht so einfach mit Ja beantworten, weil man kann sehr empathisch sein, gerade auch in pflegenden Berufen oder auch in Familien, wo wir pflegende Angehörige haben, die sich sehr aufopfern, ja, sehr empathisch sind, aber es ist noch was anderes, diese reine Empathie und Aufopferungsfähigkeit zu Mitgefühl, aber selber ganz streng sind mit sich. Na, also wenn du einen pflegenden Angehörigen zum Beispiel befragst, da gibt es welche, die sich aufopfern, sich aber nicht trauen, mit der Nachbarin Kaffee trinken zu gehen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Ja, also auf der einen Seite geben sie ganz viel, aber sie geben sich nichts. Und wir wissen aus Forschung, jetzt fast unabhängig von Telomerlänge, dass das nicht lange gut trägt, ne? Sondern dass wir wirklich sagen können, in dem Moment, wo ich auch an mich denke und dafür sorge, dass ich genug Kraft habe, bin ich in der Lage, mich um andere zu kümmern.
Ganz interessant, das war eins der Hauptthemen, die ich im Resilienz-Podcast mit Miriam Pries, also der klingt so, als ob das ein eigener Podcast wäre, also die Folge Resilienz, die ich mit Dr. Miriam Pries aufgenommen habe, geht es genau darum, dass man, wenn man nur gibt, dass das auch nicht gut ist, sondern man muss auch zurückbekommen, weil sonst gerät man da eben halt auch in Schieflage.
Und es macht sehr wütend, ja? Also wenn du gibst, gibst, gibst und du hast nichts mehr in deiner Tasche, was willst du denn dann geben? Dann gibst du immer von deiner eigenen Substanz. Du gehst, ne, immer über deine Grenzen und das geht ganz schnell, dass dieses über die Grenzen gehen immer schneller geht. Ja, und die Wut, die dann auch mal kommen kann aufgrund von Traurigkeit oder Hilflosigkeit, die sollte ja auch in irgendeiner Form gehalten werden. Und wir haben da manchmal komische Bilder im Kopf, wenn ich das so sagen darf, nämlich ne, von der Florence Nightingale, die immer nur gibt, nur gibt. Aber ganz klar, wenn wir selber für uns sorgen, sind wir in der Lage, für andere Mitgefühl zu entwickeln, und zwar über einen langen Zeitraum. Ne? Nicht kurz, sondern über viele, viele Jahre, was in allen medizinischen pflegenden Berufen extrem wichtig ist.
Wenn wir nochmal beim Thema Selbstmitgefühl das bei Google eingeben, dann kommt sehr häufig das Thema Depression in diesem Zusammenhang auch. Ist da ein direkter Zusammenhang?
Also wir wissen, dass wenn wir Selbstmitgefühl kultivieren, wir weniger anfällig sind für Depressionen und dass es auch Kurse, Seminare gibt, um eine gute Rückfallprophylaxe zu haben, wenn wir uns in Selbstmitgefühl üben. Ne? Diese innere Selbstkritik, die Isolation, das Grübeln, das sind alles auch Symptome einer Depression und das mangelnde Selbstwertgefühl. Also wir sorgen uns dann praktisch schon oder haben so eine Art Prävention, wenn vor Depressionen und Angststörungen, ja.
Womit wir dann ja eigentlich schon zu meiner letzten Frage kommen, die immer die in dem Zusammenhang wahrscheinlich jetzt auch wichtigste Frage ist, wenn sich jetzt HörerInnen hier wiedererkennen, was würdest du ihnen als Tipp oder Übung mitgeben, um ihr Selbstmitgefühl besser zu kultivieren?
Also es gibt ja diese Kurse im ambulanten Bereich. Das sind 8-Wochen-Kurse. Nicht jeder hat die Zeit, 8 Wochen einmal in der Woche an einem Kurs teilzunehmen. Wobei dieses Mindful Self-Compassion auch ein bisschen anders ist als dieses MBSR, ne? Mindfulness-Based Stress Reduction. Weil wenn wir uns mit Selbstmitgefühl beschäftigen, das hört sich ja toll an und es ist toll, aber es hat auch einen Effekt, und zwar fangen wir an, deutlicher uns zu spüren, unsere Gefühle wahrzunehmen. Wir erkennen aber auch alles das, wo wir nicht so freundlich sind mit uns oder wo vielleicht auch andere nicht so freundlich sind mit uns. Das heißt, es gibt so eine Art Backdraft-Effekt und es ist wichtig, dass wir da durchaus, sage ich jetzt mal, Kursleiter haben, die psychologisch geschult sind. In der Regel sind es auch wirklich Psychologen, die diese Kurse anbieten, weil wir genau mit diesen Gefühlen arbeiten und die sollten schon gehalten werden können. Also die Kurse kann ich empfehlen, aber ich kann auch empfehlen...
Wie heißen die nochmal? Sag's nochmal eben mal die...
Mindful Self-Compassion, MSC. Mhm. Und es gibt Bücher dazu, aber ich finde... Wir haben einerseits diese Meditation, die wir lernen können, zum Teil auch online lernen können, aber auch im 1:1, das werden wir ja bei uns auch anbieten, ganz oben, dass wir dort auch Selbstmitgefühl praktizieren, um es erstmal überhaupt im Einzel näher zu bringen.
Das heißt also, ich meine, leider aus wirtschaftlichen Gründen bleiben die wenigsten von unseren Gästen ja 8 Wochen. Das heißt aber, wenn der Durchschnittsaufenthalt ist ja so ungefähr bei 10 Tagen, das wird wahrscheinlich auf Sylt ähnlich sein, vielleicht sogar länger aufgrund der etwas anderen Anreise. Das heißt aber, du würdest schon sagen, dass man in einer Arbeit vor Ort auch in einer Zeit von 10 Tagen, 2 Wochen schon eine wichtige Basis, Grundstein dafür legen kann.
Absolut. Einfach, weil wir auch gemeinsam meditieren. Es gibt verschiedene Meditationen. Ne? Das ist die formelle Praxis, wo wir das kultivieren. Und die informelle Praxis ist ja im Alltag. Das heißt, man bekommt die Informationen, man bekommt die Meditationen. Aber man wird es ja in seinem Alltag, im Leben anwenden. Dafür ist es ja.
Und sind diese Meditationen andere Meditation, also ich würde mal sagen, die häufigste Meditation, die ich zumindest im Rahmen der geführten Meditation komme, sind entweder, dass ich meinen Atem zählen muss oder einen Bodyscan mache. Mhm. So, damit würde ich aber sagen, bin ich dem Thema Selbstmitgefühl noch nicht näher gekommen.
Naja, es gibt ja auch den liebevollen Bodyscan. Ja, also der Bodyscan ist der Bodyscan, aber du kannst ja den Bodyscan auch liebevoll machen. Ja, indem du durch die einzelnen Körperregionen gehst und zum Beispiel, ich nehme mal das Knie, weil viele haben Knieschmerzen. Wenn du keine Knieschmerzen hast, also wenn keine unangenehmen Körperempfindungen da sind, dann kannst du dich bei deinem Knie bedanken. Ja, indem du sagst, danke, dass du mir sämtliche Bewegungen ermöglichst. Und wenn du aber Knieschmerzen hast, dann kannst du freundliche Gedanken schicken. Das hört sich jetzt wirklich ein bisschen spooky an.
Ja? Überhaupt nicht.
Aber wenn du deinem Knie wünschst, möge mein Knie frei sein von Schmerzen oder möge mein Nacken frei sein von Verspannungen, ja, dann baust du wirklich eine andere Körperbeziehung auf. Und ich nehme das Knie, weil ich habe mir letztens mein Knie wirklich ziemlich heftig gestoßen. Und dann reibt man und die, ich sage jetzt mal, herkömmliche Reaktion ist, oh, du doofes Knie, wieso tust du weh, ne? Was hast du da nur gemacht? Mein Knie ist aber nicht alleine gegen das Auto gerannt. Da war ich schon mit beteiligt. Mhm. Ja, also ich habe dann auch ein bisschen gerieben und habe gesagt, möge es dir besser gehen. Ich habe nicht so gut auf dich aufgepasst. Es tut mir leid, aber möge es dir besser gehen und mögest du weniger Schmerz haben. Und weißt du, es war schneller weg.
Ich finde es ganz lustig, wie du das sagst. Ich habe vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen mehr, hatte ich einen Fahrradunfall und bin dann gestürzt und habe mir 3 Rippen gebrochen. Und da war ich genau, wie du sagst, ich war echt enttäuscht von meinem Körper. Ich finde, wer bei mir Rippe sein muss, der sein will, der muss irgendwie mehr aushalten. Und konnte daran aber leider trotzdem nichts ändern.
Ja, aber das ist wirklich wieder das Sprechen und es ist eine andere Einstellung. Wir lernen unseren Körper nicht als etwas zu sehen, das funktionieren muss. In der Regel ist es so. Ne? Unser Körper hat zu funktionieren. Der Kopf sagt da lang und der Körper hat es zu tun. Nun ist der Körper durchaus auch mit Chef und mindestens gleichberechtigt. Ja, und wenn der sagt, nein, geht nicht, dann hast du ein Spannungsfeld in dir. Aber wir können auch freundlich sein und sagen, ne, mögest du weniger Schmerzen haben, mögest du Wohlbefinden haben, möge es dir gut gehen. Und in dem Moment entspannt sich auch der Körper und wir haben weniger Schmerzen. Wir kultivieren auch Geduld. Ne? Der gute Freund würde sagen, gib deinem Körper noch ein bisschen Zeit, übertreibe nicht. Langsam, mach langsam, das wird schon. Ist ein anderer Dialog, wir können es auf ganz viel übertragen. Aber dieser liebevolle Bodyscan, den habe ich wirklich mit chronischen Schmerzpatienten sehr häufig durchgeführt. Und es nimmt mit der Zeit Schmerzen. Ja, weil wir anders mit uns umgehen.
Zum also ich finde ein schöneres Schlusswort als zu sagen, alles wird gut. Kann man ja eigentlich gar nicht haben. Und von daher bedanke ich mich, Claudia. Es war ein spannendes Gespräch.
Herzlichen Dank, Nils. Gerne.
Eine private Frage noch. Bist du das in das Jahr mit guten Vorsätzen gestartet?
Nein, das mache ich nicht mehr.
Weil?
Diese guten Vorsätze nehme ich mir so nicht mehr vor. Ich versuche, freundlich mit mir zu sein und daran orientiere ich mich. Und es wird sich vieles zeigen dann.
Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Ansonsten hören Sie doch mal in die Folge Nummer 80 rein. Hier sprechen wir mit Dr. Leon Winscheid darüber, wie wir uns besser fühlen können. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.